Wir sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Pitcher Podcast 37, zurück aus der Sommerpause.
Richtig, und 37 ist jetzt, wir haben sonst immer so Jubiläenszahlen, 37 ist glaube ich sogar eine Primzahl, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann man nur durch sich selber und durch eins teilen.
Ja, danke für die Erklärung.
Ja, so jetzt erstmal schön Bildungsauftrag abgehakt.
Für wen?
Für alle, unsere Hörer, die ja auch bildungsbegierig sind. Deswegen lernen wir heute auch was, oder?
Genau.
Du hast mich gelockt, ey, ich habe voll den geilen Gast am Start. Damit wir was lernen.
Ja, heute lernen wir.
Richtig. Ja. Mit einer wunderbaren Gästin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Britta von Hi-Res.
Ja, ganz
wunderbar.
Genau.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung, ihr beiden. Ich bin hier gerne in diesem Pitcher und heute mal in ganz anderer Mission unterwegs. Finde ich geil. Danke.
Richtig. Die letzte Mission hatte nämlich was mit Wassereis zu tun. Es war ein legendäres Konzert vor einigen Wochen, als ihr im Pitcher gespielt habt. Übrigens mein erstes Hi-Res-Konzert, muss ich dazu sagen.
Okay.
Und ihr habt nicht nur einfach musikalisch abgeräumt, sondern allein diese Idee bei, ich glaube, gefühlten 58 Grad im Pitcher.
Also warm.
Ey, in Eimer Wassereis einfach im Publikum zu verteilen. Und einfach, ja, Metalheads mit grünem Waldmeister-Wassereis im Mund und die glücklich waren. Es war schön.
Ja.
Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Es war warm. Das war naheliegend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ewig lange kein Wassereis mehr gegessen. Also diese kleinen Tütchen, von denen sprechen wir ja, ne? Und ich habe dann eins gegessen und genau wie früher hatte ich danach so eingerissene Mundwinkel. Weil man dann am Ende immer noch so dran saugt und dann hat man so komische, das ist an der Seite dann doof. Hat sich nicht geändert, ist nicht besser geworden, seit früher.
Und man versucht diesen Plastikschnipsel, den man abgebissen hat, wegzuspucken und der fliegt aber so scheiße, weil der so vollgesabbert ist und landet irgendwo dann auf der Klamotte oder fliegt nicht so schön. Aber was ist deine Lieblingssorte?
Ich glaube Cola.
Cola, okay.
Cola.
Waldmeister. Cola.
Cola. Ja, oder okay. Himbeer ist auch geil.
Ne? Himbeer?
Himbeer ist auch gut.
Ja gut, ich finde, glaube ich, bei einer Blindverkostung versagen wir, glaube ich, alle, wenn wir die Farben nicht sehen, würde ich jetzt beinahe mal behaupten.
Nee. Cola würde ich erkennen.
Okay, ich glaube, das sollten wir für den nächsten Sommerpodcast
mal rausmachen.
Cola
mal
schmeckst du raus, aber ich glaube, Himbeer und Orange wird schwer zu unterscheiden.
Das wird schwer,
aber wir können das mal machen.
Ja, weil ich glaube, es hat ja noch nie eine echte Himbeere gesehen, so ein Wassereis.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber das Aroma ist schon nah dran, an dem, was man vermutet, was Himbeere ist.
Aber wir müssen kurz die Kurve kriegen, weil wir haben ja gesagt, so, ey, wir wollen was lernen, denn die Sache ist, die Britta ist ja nicht nur Sängerin bei Hi-Res und auch vorher schon in diversen anderen Bands, sondern du bist Gesangstrainerin, kann man das, ja, Gesangstrainerin, und zwar spezialisiert auf
Growlen, Shouten und Screamen, genau. Bei mir wird immer rumgeschrien, den ganzen Tag.
Wo machst du das?
Also, ich gebe Online-Unterricht, das mache ich aus meinem Arbeitszimmer zu Hause. Und dann gebe ich Präsenzunterricht, das mache ich aus meinem Studio oder Proberaum in Hannover.
Und du hast ganz tolle Nachbarn?
Ja, das Witzige ist, also ich habe da schon gewohnt und dann zog mein jetziger Nachbar ein und der spielt professionell Geige. Und deswegen ist das gar kein Problem.
Okay, ich höre direkt im Hintergrund so, Moment. Hat es da schon mal eine Kollaboration gegeben? Weil ich glaube...
bisher nicht.
Okay, ein richtiger Geigenmusiker.
Richtiger Musiker. Und eine, die schreit.
Und eine, die schreit.
Ich hab schon
richtig
verstanden.
Genau,
ich
so ist es auch gemeint, weißt du doch. Nein, aber das ist ja so eine geile Kollaboration. Es gibt eine Band, die ich neulich entdeckt habe aus Frankreich, die kombinieren Gospel mit Black Metal halt so.
Seal and Ardor.
So.
So geil.
Hab ich neulich entdeckt, weil so ein Mini-Artikel irgendwo in der Rockhard stand oder so. Ey, mega krass.
Ja. Yeah.
Und deswegen wäre ja Growlen und Geige durchaus jetzt, beides mit G ist schon mal treffend, aber wäre ja durchaus mal eine Kollabo, die man machen könnte.
Oh, du, auf jeden Fall. Aber ich meine, das hat ja nichts so mit dem Instrument Geige zu tun, sondern hat auch mit dem Genre, was man dahinter versteht. Ich habe jetzt ein paar Auftritte gehabt mit einem Künstlerkollektiv aus Hannover. Das ist das Safe Artist Collective. Da ist so ein Mix aus Klassik, Jazz und Metal.
Okay.
Und das ist mega spannend. Also da haben wir jetzt ein paar Konzerte zusammen gemacht und ich habe da auch schon ein paar Vocal-Beiträge zu deren Songs mitgegeben und das ist einfach, da interessieren sich aber auch alle, die da mitmachen, für alle diese Richtungen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Aber ich frage mal meinen Nachbarn, mal gucken, was er sagt. So. Also ich kann mal gucken. Ja. Aber ich glaube, der hört überhaupt kein Metal.
Okay, gut, aber ich sag mal so, mein Metal und klassische Musik ist ja fast schon alter Hut irgendwie, das gibt's ja schon seit Ewigkeiten, dass das kombiniert wird. Mhm. Aber spielt er überhaupt klassische Geige oder ist es vielleicht so ein Western-Geiger?
Nee, ich glaube, der macht das an der Oper, ist der, glaube ich, im Orchester oder so. Also ja, sehr, sehr klassisch, ja genau. Ja. Ich habe ja noch keine sehr experimentellen Sachen machen hören. Der übt sehr fleißig und ich, also Disziplin kriege ich immer mit, wenn er wirklich 8 Stunden am Tag dieselbe Passage übt. Wow. Bis ich sie bald kann.
Läuft das bei dir dann eigentlich auch ähnlich, wenn du übst irgendwie mit diesen Growls? Weil ich muss, als ich euch live gesehen habe, ich war von der technischen Perfektion, vor allen Dingen deiner Vocals, mega begeistert, weil das wirklich so präzise war. Also ich meine, das ist natürlich viel Üben oder
ja,
wie viel ist Üben, wie viel ist Talent, wie viel ist Gabe?
Also ich würde sagen, Üben ist, ich warte mal, bis der vorbei ist. Also ich würde sagen, Üben ist 90% der Gleichung, die man da ausrechnen darf für sich selber. Ich weiß manchmal nicht so genau, damit haben sich schon viele Leute beschäftigt, was mit Talent so wirklich gemeint ist. Es gibt natürlich Menschen, denen fallen gewisse Techniken leichter zu erlernen. Es gibt aber auch genauso viele Menschen, denen fällt eine Technik leicht im Lernen, aber die wollen eine ganz andere lernen. Das ist ein bisschen so wie mit, ich habe Locken, ich will glatte Haare haben. Also das deckt sich nicht immer. Das heißt, das, was einem die Natur so mitgegeben hat, ist ja nicht immer das, was man möchte. Talent, die Mischung ist aus das, was die Natur gegeben hat, plus das, wofür du dich interessierst. Dann spielt Talent natürlich schon eine Rolle. Aber ich glaube, das, was einen zum guten Screamer oder Growler macht, ist auf jeden Fall Durchhaltevermögen beim Üben, bisschen Trust the Process und vor allem regelmäßiges Üben und sich auch nicht zu schade sein, von Leuten zu lernen, die das kürzer machen als man selber. Das ist einfach so.
Wie kommt man auf die Idee, ja, Lehrerin in dem Bereich zu werden? Also klassische Gesangslehrerin, klar, logisch, kennen wir alle, aber sich auf Shouts und Growlen zu spezialisieren, weil ich hätte nie gedacht, dass wirklich ein Markt da ist, der groß genug ist, also dass es so viele Leute gibt, die das lernen wollen.
Also da möchte ich dich erstmal fragen, wie kommt man denn darauf, klassischen Gesang zu unterrichten? Und was ist jetzt der Unterschied zum Growlgesang?
Unterschied ist, glaube ich, also der Unterschied rein technisch wahrscheinlich riesengroß, aber ich meine einfach so vom Publikum her. Ich glaube, dass es mehr Leute, dass du mehr Kunden hast beim klassischen Gesang als beim Growlen. Wäre jetzt so meine laienhafte Vorstellung.
Also ich glaube, der große Unterschied ist erstmal, dass man, dass Opernsänger ein Beruf ist, der anerkannt ist und für den man bezahlt und engagiert wird. Das geht den meisten Metal-Sängern leider nicht so. Richtig. Das ist aber eher ein Problem auf einem anderen Gebiet.
Staatliche Metal-Bands mit Bamka, nee, wüsste ich jetzt nicht.
Alter, das wäre aber auch, ich weiß nicht, ob das geil ist oder nicht. Aber also ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ich wurde tatsächlich von mehreren Leuten einfach gefragt, kannst du mir das beibringen? Und ich habe immer gesagt, nee, kann ich nicht. Und dann habe ich aber irgendwann mal gesagt, weil mich irgendeine Person so genervt hat damit, ist, ja Mann, ich weiß, probiere ich jetzt mal aus, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich online mit der Person getroffen und dann haben wir so ein bisschen probiert. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir zum einen Spaß macht. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass ich selber ein sehr viel tieferes Verständnis entwickle aus den Fragen der Schüler heraus. Das heißt, ich muss ja immer sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken, wie das ist oder muss ich mal reinspinnen, wie das ist. Und so wird man natürlich von Jahr zu Jahr, lernt man durch die Fragen der Schüler einfach so viel über Stimme. Und dann habe ich angefangen, Workshops zu geben. Meine ersten Workshops habe ich in Hannover gemacht. Da gibt es PPC Music, das ist der örtliche größte Musikalienhandel. Und die hatten mal so eine Academy und da habe ich Growl-Workshops gemacht. Ja, und dann, weiß ich nicht, dann ist der Stein auch schon den Berg runtergerollt. Dann habe ich das mal in anderen Städten probiert und ja, so kam das dann dazu.
Und die Techniken zwischen den verschiedenen Sachen sind gravierend oder ist das sehr artverwandt?
Also man muss dazu sagen, dass sich die Gesangstechniken insgesamt ganz viel Skill teilen. Also alles, was so rund um Atmung oder auch dieser Begriff Atemstütze, Support, elastischer Rahmen, so wie man es auch immer nennen möchte, das deckt sich schon. Vielleicht nicht in der Nuancierung, aber auf jeden Fall in den Grundtechniken. Und was auch die Gesangstechniken gemeinsam haben, ist, dass es immer einen ökonomischen Weg gibt, diese Töne zu erzeugen. Und dem sollte man schon anstreben, weil sonst kann man das vielleicht nicht eine Tour lang durchstehen oder sowas. Ne? Also da gehört schon ein bisschen was dazu. Ich glaube nicht, dass es wirklich Gesangsarten gibt, die jetzt leichter oder schwieriger sind. Ich glaube aber, dass wenn man anfängt, macht man wahrscheinlich sehr schnell Fortschritte in jeder Gesangsrichtung. Und je spezieller man dann wird, ne, diese letzten 5%, sage ich mal, die man dann irgendwie mit dem eigenen Körper erreichen kann, die sind natürlich super schwer dann zu erreichen. Das ist dann schon einfach jahrelanges Training notwendig, um die eigene Technik zu perfektionieren.
Weil ich habe total oft diesen Satz gehört, das kann jeder, das ist nur eine Technik. Und da habe ich immer gedacht, das glaube ich nicht, weil dann würden es ja viel mehr Leute machen.
Kommt drauf an, in Bezug auf was halt zum Beispiel. Ich glaube, man kann vieles lernen, aber ich glaube, um dann wirklich so dieses Ding zu haben, dass du wirklich Erfolg damit hast,
ja.
Ich glaube, das ist dann dieses Quäntchen an Talent, Gabe, wie man es auch immer nennen will, irgendwie, dass dann diesen Unterschied halt macht.
Ja, aber quasi. Den Satz gibt es.
Ja, klar, ne? Absolut.
Also den habe ich schon total oft durch so...
Ja, im Prinzip stimmt das ja auch. Als Babys konnten wir das alle. Und dann kommt die Gesellschaft und sagt, sei leise. Und dann kommt Britta und verdient am Ende des Tages Geld, damit es den Leuten wieder beizubringen, so ungefähr. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen. Das
ist also quasi
kästerisch.
Deine Rache dafür, dass du zum Schweigen verdonnert worden bist als Kind. Okay.
Bin ich zum Glück gar nicht. Also ich glaube, meine Eltern haben sehr selten zu mir gesagt, sei leise. Sie haben irgendwie toll. Bei anderen Sachen vielleicht das häufiger irgendwie, aber das habe ich, glaube ich, klingelt nicht bei mir. So. Ja,
cool.
Und ja, also ich meine, es gehört natürlich mehr dazu, erfolgreich mit der Band zu sein, als jetzt nur das eigene Instrument gut zu beherrschen. Das macht einen nicht zu einem tollen Songwriter und das macht einen auch nicht irgendwie zu jemandem, der den Rest seines Lebens so gestaltet, um halt einen Sprung zu machen in die Professionalität als Musiker oder Musikerin. Dazu gehört einfach noch wirklich sehr, sehr viel mehr als nur jetzt eine gute Gesangstechnik. Ne? Aber es ist ein Start. Und ich meine, an dieser Gesangstechnik haben auch viele Leute Spaß, die gar keine Bands haben. Einfach, weil sie was für sich machen wollen. Ich meine, man muss nicht immer alles produktiv, erfolgreich anstreben, um Spaß an der Sache zu haben. Ne?
Jetzt mal angenommen, ich habe das nämlich heute meiner Kollegin erzählt und die hat gesagt, boah toll, das wollte ich schon immer lernen.
Yeah.
Ich könnte rein theoretisch, obwohl die hier wohnt, deinen Kontakt geben und du würdest sie unterrichten online.
Das kann man zum Beispiel so machen. Ich habe auch viele Leute von außerhalb, ich habe gerade Schüler und Schülerinnen von 4 Kontinenten, das geht natürlich dann nicht immer in Präsenz, aber gerade so aus so einem Einzugsgebiet, so ich bin in Hannover und alles so, was so 3-4 Stunden drumherum ist, da kommen auch einige Schülerinnen und Schüler immer so punktuell für Doppel- oder Trippelstunden zu mir, holen sich ganz viel Input, fahren nach Hause und lernen. So, das passiert nicht so, das geht nicht so gut, wenn man ein kompletter Anfänger oder Anfängerin ist, aber für Leute, die jetzt schon, ich sag mal, die schon Touren machen oder sowas und einfach so ein bisschen Unterstützung wollen für ihre Technik oder die eine Technik können und die andere aber noch nicht, dann lohnt sich das für die. Die nehmen sich dann einen ganzen Sack Hausaufgaben mit, schneiden die Stunden noch irgendwie mit, gucken sich das dann zu Hause an und also ich bin da eigentlich ganz frei in der Gestaltung. Ich möchte es eigentlich am liebsten so machen, wie es für die Person passt, das ist individuell.
Und an dich herantreten würde man dann über Social Media oder...
Genau, also ich bin gerade dabei, eine Webseite zu bauen. Witzigerweise habe ich die jetzt so noch gar nicht, aber manche Leute sagen, sie finden mich nicht und deswegen muss ich das jetzt mal ändern. Und wann wird das ausgestrahlt hier, dieser?
Sobald ich es fertig geschnitten habe. Also es kann morgen sein, also heute ist der 23., glaube ich.
Ja, ne? 24. Der 24., genau. Also ich sag mal so, man findet Infos auf meiner Instagram-Seite britta.girls.official und demnächst auch auf harsh-vocal-school.de.
Werden wir auf jeden Fall in die Kommentare mit reinschreiben. Genau,
no pressure, muss ich heute auf der Rückfahrt noch irgendwie schnell ein paar Links einfügen.
Ja, guck mal, dann bekommst du sie halt fertig. So. Das ist die Prokrastination. Wir werden natürlich, also ich möchte natürlich in dieser Podcast-Folge zumindest einen Ton noch versuchen zu erlernen.
Ja.
Aber lass uns vorher über deine Band sprechen, nämlich über Hi-Riss.
Oh ja.
Ihr seid jetzt ja noch nicht so ewig unterwegs und ihr seid entstanden aus einer anderen Band, mit der ich schon mal zu tun hatte. Weißt du, ich hatte nämlich das Wacken Worldwide, das digitale Wacken im Jahr 2020.
Ja.
Da hat deine Vorgängerband ein Video eingeschickt, was wir dann auch abgespielt haben. Und ich hatte mit dem, ich weiß nicht mehr, ob es der Gitarrist oder Schlagzeuger war, mit irgendwem von der Band nämlich auch mir Infos dann reingeholt für die Moderation.
Ja, wahrscheinlich vom Benny.
Benny, ja, genau.
Genau, richtig, ja, das kann schon sein, genau. Also Critical Mass ist eigentlich nicht die Vorgängerband von Hi-Riss, sondern ist eine Band, die ich zeitgleich hatte. Also ich habe da gesungen und singe jetzt bei Hi-Riss. Hi-Riss ist eine Melodic Death Metal Band. Wir haben uns 2020 während der Pandemie gegründet, aber die Intention stand schon vorher eigentlich im Raum, dass wir das machen. Aber wir haben 2 Alben rausgebracht über Napalm Records und gehen jetzt am 31.10. für 4,5, 5 Wochen auf Europa-Tour und dürfen Dark Tranquility und Moonspell zusammen mit Wohlfahrt supporten und freuen uns da sehr drüber. Also 5 Wochen durch 10 Länder oder so, wird richtig gut.
Vor allen Dingen in einer geilen Kombination. Dark Tranquility und Moonspell sind ja Mega-Bands
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Moonspell, eine der wenigen portugiesischen Metal-Bands, die es geschafft haben tatsächlich. Musst du dir live auf jeden Fall angucken. Ja, aber Europa-Tour heißt nicht Deutschland, sondern...
Auch Deutschland. Deutschland ist ja Teil von Europa.
Ja, ja, richtig, richtig.
Noch?
Noch. Wir wissen nicht, wie die Wahlen aufgehen. Nein, aber... Nee, aber hätte ja sein
können, dass es nur
außerhalb
Deutschlands ist.
Ja, richtig.
Ne, Claudia,
kann man
was lernen. Ne?
Was der Tobi mir immer erklärt.
Ja, ich dachte jetzt so, jetzt kommen direkt die Tourdaten. Und
ja, ich kann das nicht auswendig, aber wir starten am 31.10. in Berlin und wir enden am, ich glaube, 31.11. in Stockholm.
Nee, das ist doch schon ein Rahmen.
Stockholm? Nee, Göteborg, genau.
Berlin ist ja Deutschland auch.
Gerahmt.
Genau, also wir sind in Deutschland, wir sind in England, wir sind in Österreich, wir sind in der Schweiz, wir sind in Frankreich, Spanien, Dänemark, Belgien... Norwegen, Schweden, Tschechien. Ich glaube, das könnte fast stimmen.
Was man in 5 Wochen machen kann.
Und es ist schon so viel ausverkauft. Das ist total crazy, wirklich. Es geht ratzfatz. Wir haben auch ein paar Venue-Upgrades bekommen, also als wir von einer kleineren in eine größere Location gebucht wurden. Total toll. Ist natürlich für uns super. Ich meine, wir sind die kleine Vorband, aber das ist für uns natürlich eine Riesenchance, uns genau vor unserem Zielpublikum Melodeath zu präsentieren. Und wir hoffen einfach, dass wir gut ankommen. Aber mehr kann man da nicht machen. Ne? Wir geben auf jeden Fall alles und wir haben Bock.
Du sagst jetzt, ihr seid eine kleine Band, aber ich weiß nicht, dir ist, glaube ich, schon bewusst, denke ich mal. Also in der Szene, wenn man sich unterhält und euer Name fällt, da gibt's unheimlich viele Fans, die sagen, boah, Hi-Rez, mega geil, musst du dir angucken. Also ihr seid da gerade, da köchelt ein kleines Fansüppchen, würde ich jetzt mal sagen. Nee, weil in letzter Zeit, egal wo ich war, ob es jetzt auf der Full Metal Cruise war, ob es in Wacken war, wo auch immer, wenn euer Name gefallen ist, gab es immer mindestens zwei, die gesagt haben, boah, Hi-Rez, mega gut.
Ja, hier, Wacken Festival, ne? Hört euch das an. Genau, ja. Full Metal Cruise, richtig. Ne? Die wollen Hi-Rez, klar.
Ja, also ich will ja mal hoffen, dass ich euch da sehe, denn ich bin in Wacken angesprochen worden. Ich habe ja den Livestream für Magenta Musik moderiert und da sprach mich jemand an und sagte, cooles Shirt, darf ich das abfotografieren der Britta schicken? Ich hatte nämlich euer Hi-Rez Shirt
ja, in der Moderation. Das kam auch an. Das kam an. Sehr schön. Ja, genau.
Sehr schön.
Ich konnte es aber erst irgendwie nicht zuordnen. Es war, glaube ich, nicht noch nicht mal scharf, dass man dann so irgendwie so, ah ja, cool, aber.
Nee, ich war drauf, dann kannst du nicht scharf sein.
Kam mit lieben Grüßen auf jeden Fall an, ja.
Ja, sehr geil. Das war nämlich genau das Ding. Ich hatte mir nämlich noch 3 Wochen vorher das Happy Pitcher gespielt. Das ist gar nicht so lange her gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin das gewohnt, ich werde dann gesagt, ey, du bist doch der Typ von Magenta TV, sondern ey, cool, du hast ein T-Shirt von einer Band, die ich kenne. Ist halt auch nett. So.
Finde ich fast eigentlich noch netter.
Ja, ist so wenig passiert. Soll man ein Selfie machen? Ja, klar, gerne. Und dann drückt dir derjenige den Fotoapparat in die Hand halt so, ne? Weil du halt gerade mit deiner Cousine moderierst. Aber, mein Gott.
Ja, Tobi, so aber halt, du stehst da halt auch neben Menschen.
Die, ja, ne? Ey, ganz ehrlich, weißt du, wie entspannt das ist, wenn die 20 Selfies machen?
Ich hab's geguckt, tatsächlich. Ja. Dieses Jahr bin ich dazu gekommen. Ich fand's richtig gut.
Sehr gut.
Ja, also jetzt, ich bin mehr so das Punkrock-Mädchen. Mhm. Aber ich fand tatsächlich den Livestream auch recht unterhaltsam. Ich hab vor allem, am meisten habe ich den Abend mit Ost
von dem Atom, ja.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kriege ich ein Foto von seinem Gesicht?
Ah, das kannst du vergessen. Der ist ja wirklich sehr, sehr vorsichtig.
Ja,
aber
bei sowas werde ich immer ganz neugierig.
Schlagen wir den Bogen über das Merch zurück, denn designmäßig habt ihr auch dieses geile Logo, dieses, wie soll ich es beschreiben, dieses Dreieck.
Das ist ein Kreis mit
Dreieck. Kreis mit Dreieck, genau, richtig. Kreis und Dreieck.
Also es ist so blau und es hat so Griffe.
Nee. Ja, ist einer von euch, ist das so ein Zufallsding gewesen oder habt ihr da irgendwie so designmäßig die Idee hatte?
Ja, genau. Also du erinnerst dich vielleicht oder ihr erinnert euch vielleicht, dass ich meiner Band gespielt habe, die hieß Kripper.
Ja.
Genau. Und der Christian hat damals schon zusammen mit Jonathan aus unserer Band damals alle Grafiken gemacht. Und den Christian Brönhorst von ehemals Kripper, haben wir beauftragt, uns ein Logo und ein Signet zu machen. Also dieses runde Ding mit dem Ding, das ist unser Signet und das ist so ein bisschen unser Symbol. Das wollten wir ganz gerne haben. Und das hat er dann ganz toll gemacht. Es war eine schöne Zusammenarbeit. Also deswegen, ne, die ganze Kripper-Bande ist noch im Herzen noch sehr verbunden.
Ja, weil ich glaube ja, dass so ein Symbol, so ein Emblem, so ein Signet unheimlich wichtig sein kann für so eine Band, weil das halt ein geiles Markenzeichen ist. Wenn man halt so ein, nimmt man zum Beispiel das S von Slipknot oder
klar, ähnliche natürlich, Dinge, ne,
so ein
wichtiges,
ist schon ein wichtiges Ding, glaube ich, sowas zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Da schwingt ja auch so ein bisschen die Hoffnung mit irgendwie, dass es sich halt etabliert ist, dass man das, es eignet sich auch immer gut, es hinten auf ein Shirt drauf zu machen. Und du hast halt nicht immer den Namen, den du nun mit der Band verbindest, sondern du kannst halt irgendwie das Symbol halt auch so prägen. Und das, genau, wollten wir halt was haben, was symmetrisch ist, manchmal kann man Sachen nicht so gut platzieren auf einer Jacke oder irgendwas, wenn das halt asymmetrisch ist. Deswegen haben wir uns für dieses Symbol so entschieden.
Und ist auch ein cooles Tattoo-Motiv, denke ich. Oder gibt's
wir haben Leute? Alle? Ja, also das ist eine ganz witzige Geschichte. Wir haben irgendwie in den letzten 2 Jahren unglaublich häufig in Essen gespielt. Und dann kommst du da rein und dann ist auch auf dem Soundboard noch deine Session drauf und so. Du musst also quasi nichts mehr machen, bis in 10 Minuten fertig mit dem ganzen Aufbau. Und dann habe ich so in den Raum reingerufen zu den anderen Hi-Res-Leuten. So, ich so, ey, wie wär's denn, wenn wir einfach zum Tätowierer gehen und alle das Hi-Res-Symbol stechen lassen? Und dann guckten mich alle an und sagten, das ist eine gute Idee. Und dann bin ich da zum Veranstalter gelaufen und habe gesagt, so, hey, sag mal, kennt ihr hier irgendwie einen Tätowierer? Ja, 3 Minuten von hier, der beste Laden in Essen. Und dann sind wir da hingegangen und da war der Leo und der Leo hat sich gefreut über uns Walk-ins und hat 5 Leute hintereinander dieses Tattoo gemacht. Bis dann der Letzte, nämlich Matthias, unser Drummer, der hat beim Schnick-Schnack-Schnuck verloren. Der kam dann quasi noch mit dem siffigen, blutenden Tattoo auf die Bühne gerannt und hat das Konzert angefangen. Das war wirklich richtig allerbeste Eisenbahn. Aber ja, jetzt haben wir alle dieses Ding.
Wie schön.
Ja.
Nee, ich mag so Sachen. Das ist so Verbundenheit irgendwie.
Ja, klar, vor allen Dingen, wie gesagt, du hast es ja gerade gesehen, es ist halt auch ein Symbol, das sich da geradezu für anbietet.
Gibt es
schon Fanfotos von Tattoos, die sich das Logo
machen? Ja, gibt auch lassen? ein paar Fans, die sich das Logo und ich glaube auch den Schriftzug haben machen lassen, ja. Gibt ein paar.
Wie fühlt sich das an?
Also, ich gewöhne mich dann nie dran. Das ist immer crazy, weil ich meine, ich habe ja selber auch bandbezogene Tätowierungen und ich weiß halt, was mir die bedeuten oder was zumindest ein Song, eine Songzeile oder ein Konzert mir bedeutet, dass ich mir das auf die Haut mache, selbst wenn ich jetzt irgendwie ziemlich tätowiert bin. Aber das ist ja schon eine Entscheidung irgendwie. Ich mache jetzt nicht einfach Tattoos wie ein T-Shirt kaufen von einer Band, so, ne? Und deswegen ist es schon toll, dass man für jemanden anderen einen Platz irgendwo, einen kleinen Platz im Herzen einnehmen kann und das jemandem geben kann, was man selber ja von seinen Bands, die man so im Herzen trägt, auch hat. Das ist einfach, finde ich, das Schönste, was man mit Musik eigentlich erreichen kann. Mhm. Menschen zu berühren. Ja. Ja.
Genau das. Und das halt auch mit, bei euch mit einer besonderen Art von Musik, wo man halt sehr genau hinhören muss, um die Texte verstehen zu können auf Anhieb tatsächlich.
Ja.
Wie laufen bei euch die Songwriting-Sachen ab? Ist das so, du schreibst die Texte, die anderen schreiben die Musik oder gibt es da gar nicht so eine feste Aufteilung? Wie ist das bei euch?
Ach, das ist schon recht fest aufgeteilt. Also Lukas ist unser Main-Songwriter und auch Gitarrist und der kommt eigentlich immer mit einer Idee um die Ecke. So. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen erst an unseren Drummer, der dann irgendwie mal so ein paar skizzenhafte Drums dazu macht und dann gucken wir mal, passt das Arrangement und dann sind wir eigentlich so ein Dreieck, sag ich mal. Also Matthias, unser Schlagzeuger, Lukas, unser Gitarrist und ich. Dann spielen wir uns die Bälle so ein bisschen hin und her. In der Regel hat Lukas da schon irgendwie dann das letzte Wort, sag ich mal, was das anbelangt. Aber gerade wenn es um Arrangements angeht oder auch wenn es manchmal um Längen von Parts angeht, da haben wir alle Mitspracherecht natürlich so, ne? Und dann fange ich an, da ein bisschen Kauderwelsch drüber zu schreien, dass man erstmal so ein Gefühl kriegt für, was phrasiert man denn da so und wie fühlt sich das an und braucht man was Schnelles, was Langsames, was Vertracktes? Und dann irgendwann passiert dieser komische Moment, wo aus so einem Kauderwelsch irgendein Lyric wird und dann stricke ich was drum rum.
Aber da sind bei euch ja im Prinzip viele involviert. Also wir haben oft Bands hier, wo es immer den einen, die eine gibt, die alles in der Hand haben.
Ja, das ist Fluch und, dann, und Segen, ne?
Ja, und
also
dann wird es weitergegeben.
Genau, ja. Also Lukas hat ja zum Beispiel, es gab ja mal Dawn of Disease, eine Melodic Death Metal Band und da sind die 4 Instrumentalisten, die jetzt bei Hi-Res sind, waren da auch involviert und da hat Lukas, glaube ich, sogar bis zu den Texten alles gemacht. Und auf der einen Seite ist das cool, weil sich dann natürlich einer sehr verwirklichen kann, aber auf der anderen Seite warten dann alle, dass einer was macht und je nachdem, was noch in so einem Leben passiert, kann das ja auch mal schnell auch zu einem Druck werden und vielleicht rührt man auch manchmal ein bisschen im eigenen Saft, das weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Aber manchmal verlängert es den Songwriting-Prozess. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel dem letzten Album Dormant, was wir rausgebracht haben, auch sehr gut getan hat, dass wir uns so manchmal im Kreativen gestritten haben und dass wir dann auch Partei ergriffen haben für unsere Idee. Manchmal brennt man ja für eine Idee und sagt dann, nee, das muss jetzt unbedingt sein. Ich habe das richtig im Gespür, das muss so sein. Und dann sollte eigentlich der Song oben stehen. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber, aber im besten Fall Im besten Fall tritt man hinter dem Song zurück und denkt sich, was braucht denn der Song jetzt eigentlich?
Jetzt sagtest du, die Texte sind so irgendwelches Kauderwelsch, dass du drüber singst, dann werden daraus Worte, ja. Melodien und so weiter. Das heißt, es gibt ja viele SongwriterInnen, die dann ein Notizbuch haben, wo sie irgendwelche Gedanken, die ihnen kommen, aufschreiben. Ist das bei dir dann nicht so? Kommt das dann in dem Moment oder?
Doch, also ich habe schon manchmal auch so Zettel, die ich irgendwie aufschreibe und dann habe ich Sachen auf dem Rechner, die ich tippe und dann habe ich aber auch einfach ganz viele Sprachaufnahmen auf meinem Telefon oder quasi Notizen, die ich an mich selber schreibe oder sowas. Weil das immer in dem Moment festgehalten werden muss, das ist meine interne Regel für mich, in dem es passiert. Weil dann ist die Idee noch unüberlegt und naiv und dann ist sie meistens am pur. Und manchmal, wenn man dann schon so drüber nachdenkt und sich dann hinterfragt und dann denkt man so, ist das überhaupt cool, was ich da mache, dann ist es schon wieder so verwässert. Manchmal muss man eigentlich der Intuition, die man als erstes hatte, vertrauen, weil das ja eine ganz menschliche Reaktion auf irgendwas ist. Und meistens ist sie dann für andere Leute auch greifbarer. Auch wenn es manchmal albern oder cheesy ist, ist dann halt so.
Ja, okay. Sind die Texte auch manchmal autobiografisch dann tatsächlich? Oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht jetzt nicht immer um mich, aber es sind natürlich immer Emotionen, die in mir stattgefunden haben zu etwas. Und manchmal treibe ich es ein bisschen auf die Spitze zugunsten des krasseren Kontextes oder des krasseren Kontrastes, was ich da aufmache. Das heißt, ich gucke immer, dass ich aus so einem Kuchenstück heraus schreibe und nicht immer das Für und Wider aus allen Perspektiven so ablichte, sondern dass ich schon versuche, krass eine Perspektive einzunehmen und auf ein Thema zu schauen. Und dann ist das, ja, autobiografisch. Ich habe zum Beispiel mal einen Songtext geschrieben für meine beste Freundin, die durch eine sehr harte Zeit gegangen ist. Und das hat mich einfach berührt. Und dann habe ich diesen Song, hat Lukas mir den Song geschickt und dann kam das einfach so raus. Und das ist einfach bis heute für mich und natürlich auch für meine beste Freundin ein sehr hochemotionaler Song.
Jetzt könnte man ja mutmaßen, ich glaube nicht alle unsere Hörer sind unbedingt Metal-Fans und stehen auf Growl. Jetzt könnte man ja, ich nehme jetzt wieder die Laienposition ein, kann man mit solchen Growls überhaupt auch romantische oder schöne Gefühle ausdrücken? Denn es ist ja ein sehr aggressiver Gesangsstil.
Dem möchte ich widersprechen. Also ich mache manchmal so ein bisschen Infotainment für Nicht-Metaller. Mhm. Und da komme ich immer wieder im Gespräch auch zu dem Schluss, dass oftmals im Erwachsenenalter hat man Schreien verbannt, weil man sowieso nicht recht hat, wenn man laut ist. Und weil es auch echt komisch ist, aus einer Lebensfreude heraus einfach mal laut loszujubeln, wie das Kinder noch tun. Die sitzen auf einer Schaukel und schreien aus Lebenslust. Ja, und manchmal bleibt für Erwachsene nur noch Wut oder Schmerz übrig als Emotionen, die sie mit dem Schreien verbinden. Das ist natürlich bei Leuten, die sich jeden Tag damit beschäftigen, gar nicht so. Denn es gibt diese positiven Gefühle, es gibt auch warme Stimmen, warme Emotionen, die man damit ausdrücken kann. Das mag sich vielleicht ein bisschen im Verborgenen halten für Leute, die das nicht gelernt haben, durch immer wieder anhören, sich diesen Emotionen zu öffnen. Aber ich glaube, dass keine Emotion da ist, die nicht auch im Growl oder im Screamgesang oder im Harsh Vocal, wie ich das nenne, Platz findet. Glaube ich nicht.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Ja. Nur wie gesagt, der allgemeine Mensch, der das hört, der könnte das ja vielleicht ein bisschen anders sehen.
Das ist ja auch okay.
Ich muss da also wirklich gerade so ein Herzthema kurz.
Was,
da muss
weil ich gegendert habe oder was? Ja, hier steht ja eine Songwriterin, deswegen sage ich Songwriterin.
Nee, du hast SongwriterInnen gesagt.
Ja, es war aber tatsächlich kein Glottisschlag, es war eine Korrektur. Und Gästin ist ja auch ein uraltes Wort, das schon ewig besteht.
Aber kann ich jetzt mal kurz kuscheln, um dir zu signalisieren, du hast was ganz toll gemacht, Tobi?
Ja.
Nein, mein angepasst. Herzthema, ganz kurz dazu, das ist so schön, dass du das angesprochen hast mit dem, dass Kinder nicht mehr schreien dürfen. Ich bin ja Sexualpädagogin und es gibt diese sexuellen Basiskompetenzen und da geht es auch um die körperliche Kompetenz. Und da ist ein großes Thema auch Schreien, weil man sich von innen kennenlernt.
Mhm. Das stimmt, ja.
Und deswegen rennt das bei mir so sehr offene Türen ein, dass wir den Kindern eben das Schreien nicht nehmen. Dass es natürlich Orte dafür gibt. Also ich kann es jetzt in geschlossenen Räumen auch nicht so gut ertragen, weil ich 3 Hörstürze hatte. Aber draußen, finde ich, sollten sie es dürfen.
So, ich hab
deswegen
mal,
fand ich das jetzt sehr schön.
Ich habe mal einen Workshop gemacht mit sehr kleinen Kindern im Rahmen einer Ausstellung über Metal der nordischen Botschaften in Berlin. Und da haben wir eine Schreizeit gemacht. Ach, wie schön. Und haben mit den Kleinsten wirklich We Will Rock You gelernt und waren richtig laut. Wir haben angefangen mit einer Kissenschlacht und dann ging es richtig ab da drin. Ne? Und die Eltern haben gesagt, das haben sie noch nie erlebt, sowas, dass das total cool ist, dass die das mal rauslassen dürfen. Und ich möchte dazu noch eins sagen. Die menschliche Stimme trägt unter idealen Bedingungen draußen bis zu 5 Kilometer. Und wir sprechen in unseren Gesellschaften von Zimmerlautstärke. Das heißt, der Raum, den der Mensch einnehmen kann, mit aus seiner eigenen Kraft heraus, den kennen viele gar nicht. Und ich erlebe das manchmal, dass wenn Leute erstmal ihre Stimme so finden und ins Growlen kommen, dass alles an positiven Emotionen im Gesicht sich abbildet und ein Riesenstrahlen im Gesicht entsteht, weil man plötzlich etwas gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann.
Ich glaube auch, dass es sehr befreiend ist.
Ja, kann schon sein.
Ja. Also es ist ja wie wirklich sehr lautes Weinen, wenn man mal sehr traurig ist. Danach geht es einem einfach besser, wenn man mal das Schluchzen rausgelassen hat.
Na klar. Richtig. Oder andere Situationen, wenn ich die jetzt beschreibe, müssen wir wieder dieses Häkchen ab 18 machen in diesem Podcast. Aber genau das, wenn du laut sein kannst und schreien kannst, ist natürlich deutlich besser, als wenn du dir auf die Zunge beißen musst. Ja. Definitiv.
Ich glaube, schön ist es immer, wenn man als Mensch die Emotionen, die man gerade hat, vielleicht auch kanalisiert, aber rauslassen kann. Mhm. Das muss nicht immer in jeder Situation oder im Affekt sein, aber in der gesunden Basis, glaube ich, sollte jedes Gefühl einen Platz finden. Mhm. Auch im äußeren Ausdruck.
Das heißt, dieses Growlen, das ist auch eine Art ja Therapie tatsächlich. Dann kann
Singen
man so
nennen, sowieso. Ne? Also ich meine, wir machen Musik mit unserem Körper und wir lernen den Körper, denn das ist genau wie Sport. Ne? Du hast irgendwie plötzlich ein Körpergefühl, wenn du eine Ballsportart machst oder so im Training bist und das verändert sich und damit verändert sich natürlich auch ein Stück weit, wie du deinen eigenen Körper wahrnimmst im Raum, im Kontext mit anderen und deswegen kann ich einfach nur jedem empfehlen, überhaupt etwas Körperliches zu machen in unserer vergeistigten Zeit. Das ist ja auch super, aber so einen Ausgleich zu schaffen, dass man irgendwas macht mit so einem Körper, dass der nicht völlig so, ne?
Guck mich nicht so an, Claudia. Ich habe heute 50 Bahnen gezogen.
Nee.
Aber hallo.
Quatsch.
Ja.
In welcher Geschwindigkeit?
In nicht der ganz wahnsinnigen Geschwindigkeit, aber 50 Bahnen in einer guten, in einer knappen Dreiviertelstunde. So.
Ich spiele jetzt wieder Tennis.
Oh. Ja, eben. So, das ist genau das Ding. Irgendwie, ich merke, wie gut mir das tut. Aber zum Thema gut tun. Wir haben es angekündigt.
Ja, wir üben jetzt.
Tun
jetzt
wir doch mal so, wir kommen zur Frau Görz in ihren Workshop und würden gerne growlen oder shouten, was möchtest du gerne lernen?
Tobi, du darfst ja das aussuchen.
Ich würde, glaube ich, ich möchte eher ins Shouten gehen als ins Growlen.
Shouten, ja, also da scheiden sich auch die Geister, ne? Also das große Buch des Metal ist nicht geschrieben. Wir gucken einfach mal, was rauskommt, würde ich sagen.
Kannst du vielleicht einmal kurz die Unterschiede deutlich machen?
Würde ich ungern machen. Ich mache das zwar eigentlich im Unterricht mit meinen Schülern so, damit wir gemeinsam eine Sprache haben, mit der wir reden können, aber es gibt so viele Arten und Weisen, das zu erklären, von denen irgendwie alle eine Daseinsberechtigung haben.
Also es ist gar nicht so klassifiziert.
Na, man macht es, man gibt dem Ganzen Worte, aber es ändert sich auch. Also wenn ich mir überlege, was vor 5 Jahren als Fry Scream bezeichnet wurde und was man heute dazu sagt, das ist im Sound unterschiedlich. Und genau wie Shouten manchmal sehr klar ist, manchmal sehr verzerrt sein kann, ich weiß es nicht. Also bei mir heißt der Übergriffbegriff Harsh Vocals und ich grenze den damit von klaren Vocals ab. Ja, und erstmal, was rauskommt, gerade in diesen Einsteiger-Workshops, ist eigentlich erstmal nebensächlich, weil ich möchte eigentlich erstmal, dass die Leute da hinkommen, in eine andere Soundwelt mit ihrer Stimme einzutauchen. Und wir starten sowieso mal mit einem Theorieteil, das kann man beliebig nerdig gestalten, ne? Aber wenn ihr zum Beispiel mal so macht, genau, stellt euch mal vor, ihr steht an der Kasse und vor euch ist jemand, der guckt aufs Handy und geht nicht nach vorne. Das Kassenband ist schon fast leer und ihr habt irgendwas Schweres an der Hand. Ja? Jetzt macht ihr das nicht so kurz, sondern ihr macht das ein bisschen länger, vielleicht so. Genau, und jetzt machen wir den Mund dazu ein bisschen auf O. Genau. Jetzt habt ihr schon ganz viele Teile oberhalb eurer Stimmlippen, nämlich im supraglottischen Bereich, aktiviert, die ihr zum Schwingen gebracht habt, die zusätzlich zu euren Stimmlippen schwingen. Und deswegen entsteht ein Geräusch, Abgrenzung zum Ton, mehrere Töne, die sich irgendwie überlagern. Und wenn wir das jetzt etwas projizieren, das heißt, wenn wir das mit ein bisschen Intention tun und jetzt meinetwegen sagen, es soll ein bisschen böse klingen, stellen wir uns was vor, was uns böse macht. Nicht zu laut, nimm das Mikrofon ein bisschen weg.
Oh. Oh. Ich bin nicht böse. Mach du nochmal.
Genau. Genau, so. Nun, jetzt haben wir erstmal das alles, was wir im Hals machen, da kommen wir erstmal, haben wir jetzt so ein Basecamp erreicht. So, und jetzt müssen wir natürlich ganz viel über Atmung lernen und darüber, wie wir das machen wollen. Denn letzten Endes unterscheidet diesen Schrei jetzt noch nichts anderes, als wäre uns jetzt der Hammer auf den Fuß gefallen. Und wenn wir jetzt von Stimmökonomie sprechen, dann geht's ans Eingemachte. Das heißt, mit welcher Intention, welche Muskulatur soll in der Spannung sein, welche sollte besser nicht in der Spannung sein, das entscheidet dann den ökonomischen Scream vom unökonomischen Scream, der dann heiser macht im schlimmsten Fall und so weiter. Und das erkläre ich in diesen Kursen und das kann man lernen. Aber diese Töne an sich zu machen, ihr habt es ja gemerkt, ja, und seid ihr da auch affin, ihr habt gar keine Hemmungen, ne? Aber das ist erstmal, ja, so macht man das. Und dann kann man sich jetzt aussuchen, was man macht. Wir können zum Beispiel mal herzlich willkommen im Pizza.
Da kriegt der Markus direkt Angst.
Herzlich, mal nochmal.
Sekunde, Konzentration.
Herzlich willkommen im Pitcher.
Genau, mach du mal, Claudia.
Herzlich willkommen im Pitcher.
Genau, ja. Und jetzt kann man euch natürlich nicht sehen in diesem Podcast, aber jetzt würde ich euch zum Beispiel empfehlen, euren Körper nicht so starr zu halten dabei, sondern ein bisschen beweglich zu lassen.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen!
Genau, ne? Und das hat schon ein bisschen Muskulatur jetzt gelockert, dass wir halt nicht in so einer festen, versteinerten Position einlocken. Okay. Ne? Und so nähert man sich dann diesen stimmökonomischen Themen. Das ist aber auch, ich sag mal, es gibt diese ökonomischen Grundsätze und darüber hinaus muss man aber auch einen Gesangslehrer oder eine Gesangslehrerin finden, deren Sprache man versteht. Weil man kann es aus einer Metapher heraus erklären, man kann es ganz anatomisch, analytisch erklären, man kann es durch Vormachen, Nachmachen erklären und da muss man einfach den eigenen Weg finden, wie man es am besten versteht.
Und du machst alle drei Methoden oder was ist
ich
so dein...
Ich gebe mein Bestes. Okay. Also ich versuche halt am Anfang, wenn ich neue Schüler habe, mit denen erstmal viel anzubieten und gucke, wie reagieren die Menschen dann darauf. Und dann versuche ich, das zu etablieren, dass wir so eine Art finden, wie das uns beiden Spaß macht. Und wenn das alles gut klappt, dann ergeben sich da schöne jahrelange Zusammenarbeiten draus.
Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Kurs und üben das für den nächsten Podcast.
Ja. Nee, ohne Witz, das war jetzt, also ich meine, ich gehe gerne auf Metal-Konzerte, ich gröle gerne, aber das jetzt mal so mit einer Anleitung mal so richtig so zu machen, das fühlt sich ganz anders an, das ist Wahnsinn. Das ist echt spannend.
Schön, ja.
Klar, das macht auch Spaß.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also machen wir vielleicht doch noch eine Melodic Death Metal Band irgendwie.
Ach, ich kann euch das nur empfehlen, das ist super.
Gesangsduo. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jetzt ist halt dieses Ding, du growlst in einer Metalband, du gibst Growl-Gesangsunterricht und obwohl wir mittlerweile im Jahr 2024 sind, wird es wahrscheinlich immer noch viele geben, die sagen, du bist ja eine Frau und growlst in einer Metalband. Ist das immer noch ist immer noch dieses Exotending, ne, oder?
Nee, also erstmal gar nicht mehr so wie früher und ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Also wenn mir jemand die Frage ernsthaft stellt, in einem Kontext, wo man auch Zeit hat, sich über Geschlechterrollen oder sowas zu unterhalten, bin ich für diese Gespräche bereit. Aber ich bin nicht mehr für so Stammtischkommentare zu haben. Ich sag dann, danke und gehe, weil zum einen ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen. Ist mir auch völlig egal. Das liegt platt am Alter oder an der Häufigkeit, die ich diese Frage gehört habe. Aber es nimmt ab. Und ich finde es auch total schön, dass so viele Geschlechter sich an Mikrofone und Instrumente ranwagen. Und es ist einfach schön gerade, finde ich. Ich finde, es ist toll. Gerade in den letzten 10 Jahren ist so viel passiert. Da sind irgendwie jetzt die erste Generation Vokalistinnen, wenn ich es jetzt mal dabei belasse, jetzt gerade auf den Bühnen, die schon weibliche Vorbilder hatten. Und ich gehöre ja noch zu einer Generation. Ich hatte das also in dem Maße, zumindest nicht in dem Genre, eigentlich nicht. Ja, ich meine, Sabina, ne, vielleicht Angela noch, aber mit denen bin ich ja jetzt nicht so weit auseinander. Ne? Und deswegen, ja, würde ich sagen, ist das einfach eine schöne Zeit gerade, aktive Musikerin zu sein, weil einfach so viel passiert. Das ist total cool.
Aber die Veränderung in den letzten 10 Jahren, wie lange machst du jetzt Musik?
24 Jahre.
24 Jahre. es hat, aber so eine Veränderung in der Wahrnehmung hat stattgefunden. Ne,
was ja, na ist, klar. Ne?
Also vor 24 natürlich. Jahren war schon noch, als von welcher Band bist du denn die Freundin oder so? Oder?
Ja, Mörcherin.
Mörcherin, ja.
Ja, das passiert nicht mehr. Na, natürlich nicht mehr. Nee, das passiert nicht mehr.
Aber so. Hast du immer das gemacht, was du jetzt tust? Oder bist du über den Gesang dahin gekommen? Nee,
ich habe immer das gemacht. Mhm. Genau, ich habe nie in der Band gesungen. Also ich habe mal irgendwie ein bisschen Keyboard gespielt und so ein bisschen Backing-Vocals gemacht in der Band, aber jetzt nicht auf dem Niveau, was ich dann irgendwie mit Krippe angefangen habe. Das war schon immer mein Zuhause. Als ich meine Stimme gefunden hatte, war der Drops gelutscht.
Und dann war klar, so, ich...
Das wird jetzt so. Genau, jetzt gibt's hier Geschrei.
Jetzt kam mal gerade so ein bisschen Dialekt raus. Ich meine, du kommst aus Hannover, du sprichst eigentlich sehr gutes Hochdeutsch, aber war das gerade geschauspielert? Oder hast
nee,
du
das so ist Griff? So, das ist manchmal so eine Attitüde, die rauskommt. Okay. Also gerade wenn man, mir geht das so, als Hochdeutsch Sprechende bleibt jeder Dialekt an mir kleben. Und manchmal... kommen so Persönlichkeitsteile von mir raus, die dann einfach was Kodderschneuziges sagen, wie ich immer so sage. Und da passt so ein Dat und Watt passt dann halt ganz gut dazu.
Wenn man dann auch noch aus Hannover stammt, der Metropole, die ja das Hochdeutsche sehr... Ja.
Hochdeutsches.
Des Hochdeutschens sehr basiert.
Ja, wir haben es quasi erfunden. Also ich kann auch, also es ist wirklich richtig, der Wahnsinn. Hannover ist echt Hochdeutsch.
Ja, aber perfektioniert auch in Satzbau und Grammatika des Thorsten Sträter. Das müssen wir an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Gut. Wow, ich habe jetzt ein bisschen growen gelernt. Es wird Zeit für den Fragen-Quickie, oder?
Ich bin begeistert, was du darüber alles erzählen kannst.
Ach, ich habe ja nicht mal angefangen.
Ja, so.
Ja, wir haben ja, also wir können jetzt gerne noch, aber du musst ja gleich in die Talkshow. Denn
ja.
Wie auch
das
die
driftet
Folgen.
Auch schnell ab ins Rabbit Hole. Also das ist dann auch
ja,
irgendwann
aber
so, fängt man an zu schielen.
Allein die Begriffe. Supra-glottisch.
Ich finde, wir sollten da definitiv vielleicht mal, wenn du Lust hast, einen zweiten Teil noch machen.
Natürlich,
das
klar.
Das auf jeden Fall.
Ja, wir können wir sehr gerne machen.
Dann ein bisschen. Oh. Ja. So, jetzt gibt's hier auch einen Soundcheck und wir stellen dir aber noch schnell den 5-Fragen-Quickie.
Das könnt ihr machen.
Hast du sie im Kopf?
Nein, aber ich habe meine Zelda-Kladde natürlich.
Du hast deine Zelda-Kladde natürlich dabei, genau. Denn der 5-Fragen-Quickie ist quasi immer so zum Abschluss unseres Podcasts einfach 5 Fragen, die relativ schnell aus dem Bauch beantwortet werden sollten.
Ja.
Und,
machst du Frage 1?
Dann mache ich Frage 1. Sollen wir mit der anfangen? Ich habe ja mal so ein bisschen was ergänzt. Ich war ja mal so frei.
Ja.
Welchen Song hast du zuletzt gehört? Dein Handy liegt da. Oder weißt du es aus dem Kopf?
Welchen Song habe ich zuletzt gehört? Ich habe zuletzt einen Song von Calejon gehört. Ich weiß aber nicht genau, welchen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Den habe ich mit meinem Schüler zusammen gemacht. Und dann habe ich einen in meiner Story gestern gehabt. Oder in meiner Story gestern.
Calejon, okay. Ja, auch eine sehr gute Band.
Ich weiß, wer das ist.
Wir haften gleich einen Basti direkt mal, ne?
Die habe ich, glaube ich, kann ich die mal live gesehen haben?
Bestimmt.
Bestimmt, im Zack, ja.
An den kommt man eigentlich nicht vorbei.
Nee, eben. Ja.
Dann habe ich die da gesehen. Auf welches Talent, das nichts mit Musik zu tun hat, bist du besonders stolz?
Dass ich meine Augen getrennt voneinander bewegen kann.
Nein.
Zeit.
Abgefahren. Hast du das gesehen?
Hab ich, ja.
Wie funktioniert krass. Das? Ich gucke ganz nach in der Mitte, dann gucke ich ganz nach rechts in der Mitte und nach links.
Ja, aber das ist doch nicht möglich.
Ich sage ja, ich bin besonders stolz.
Okay, wow.
Mein Talent.
Das hat uns noch niemand präsentiert.
Stell dir mal vor, stell euch mal vor,
für diesen Moment.
Stellt euch mal vor, X-Men gibt es.
Ja.
Und dann können alle sowas machen wie Feuer oder Wind oder hier so Magneto-Style oder sowas. Und ich kann dann schielen.
Gucken, wohin du willst. Siehst du dann auch wirklich?
Chameleon.
Also, Chameleon Girl, ja, auf jeden Fall.
Nein, ich sehe dann Quatsch.
Ja.
Okay.
Aber ich sag mal so. Das kann man schlecht, und also da wird mit dem Unterricht, ich glaube nicht, dass das ein oder? Meinst du, das wäre auch was?
Ich habe das mal im Fernsehen gesehen und habe das dann geübt, aber ich kann ja. Auch nicht eine Augenbraue hochziehen, das übe ich seit 17 Jahren oder so, ich weiß ja nicht genau.
Ich kann meine Ohren nicht bewegen, sowas, Körpertricks kann ich
nicht. Mit den Ohren kannst du nicht?
Nee.
Das geht schon mit einem Augenbraue.
Wackelt's bei mir gerade, guck mal.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, hier unten wackelt's. Nee, kann ich gar nicht. Ich wiege gelähmt an den Ohren.
Ja, das, aber das ist krass mit den Augen, das ist... Wow.
Tja, kannst du nicht lernen. Doch, kannst du lernen.
Ja. Nächste Frage. Also ich bin noch so fasziniert. Wo würde man dich an einem freien Tag bzw. einem freien Abend treffen?
Sag mal die Jahreszeit.
Jetzt. Wenn du heute Abend nicht hier wärst, sondern frei hättest, was würdest du machen?
Auf dem Bett.
Auf dem Bett?
Ja, liegend auf dem Bett, Netflix guckend.
Was guckst du da gerade?
Ich gucke gerade, wie heißt denn diese Serie hier mit den Menderes-Jungs da hier, Monsters oder wie das heißt? Ich bin ganz schlecht im sowas merken. Da gab es mal diese Morde, wo die zwei Söhne ihre Eltern mucks.
Ja, ich habe davon gehört, ja.
Genau, und das ist jetzt gerade eine Serie, also mit Schauspielern. Weiß ich noch nicht so genau, wie ich das finde. Muss ich erstmal fertig gucken jetzt, aber.
Was guckst du gerade, Claudia?
Ich muss lachen. Ich gucke gerade die neuen Staffeln, also so neu sind die nicht, aber ich gucke sie jetzt neu, Mord mit Aussicht.
Ah, okay. Ist auch cool.
Ja, mit Frau Wackernagel, die ich ja ganz toll finde, ja. Weil die ja auch mit meinem persönlichen Metallica, das sind The Busters, regelmäßig zu tun hat und den letzten Song auch mit ihnen zusammen gesungen hat. Ja, Mord mit Aussicht ist wirklich toll.
Cool. Ich gucke gerade Yellowstone.
Ist das gut?
Ich find's mega. Das ist halt, ich meine, gut, Kevin Costner macht Kevin Costner Sachen, aber es ist total cool, weil es ist dieses ganze so ein bisschen Wildwest-Ding, so ein bisschen Dallas irgendwie. Sehr geile Charaktere, vor allen Dingen die Tochter von ihm ist mega. Ist einer meiner Lieblingscharaktere in Serien ever. Die ist ganz schön tough und ziemlich krass und heftig. Also Yellowstone ist eine Empfehlung wert, obwohl es sehr piefig aussieht. Es ist super.
Ich war super doll verliebt in Kevin Costner, als er Robin Hood war.
Ah, okay.
Und ich war 12.
Das ist nicht schlimm.
Darf man, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Auch Bruce Willis und Johnny Depp, all diese Menschen. Harte Jugend. So,
ist nicht schlimm.
Ja, wir hatten halt nicht diese, wir hatten nur diese Männer als andere Sache. Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
Aktuell, es gibt es eine Altersbeschränkung für den?
Das 18er-Häkchen setzen wir jetzt.
Ach so, okay. Implicit. Genau, also dieser Missbrauchsfall in Frankreich berührt mich sehr. Und das ist gerade meine Heldin. Also wie die damit umgeht und auch wie die Wahrnehmung ist und dass dafür gerade Platz da ist, dass das so gemacht wird, das finde ich sehr beeindruckend.
Oh ja, auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir. Es ist eine richtig krasse Nummer und dass sie halt ja sich dem halt so stellt, das ist Wahnsinn.
Aus so einem abgrundtiefen aus so einer abgrundtiefen persönlichen Tragödie mit so einem, also da mit so einer Kraft daran zu gehen, Wahnsinn, ja. Das wird nachhaltig viele Menschen beeinflussen.
Oh, auf jeden Fall. Und die letzte Frage, unsere 5-Fragen-Quickie, jetzt toll, jetzt müssen wir die Kurve kriegen von diesem ernsten Thema.
Ja, aber erstmal sind wir ja noch da.
Richtig, aber was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um sich Hi-Riss anzuhören?
Oh, das ist eine lustige Frage. Ich würde sagen, auf einem Roadtrip, beim Autofahren. Weil ich glaube, es ist total schön, Hi-Riss als Album zu genießen. Ich glaube, die Songs funktionieren einzeln. Wir denken aber in Albumformat. Und ich glaube, dass man da auf eine kleine Reise kommt, die sich vielleicht so ändert, wie auch vielleicht die Umgebung sich ändert. Ich glaube, das kann schön sein.
Sehr schön, dass ihr das so seht als Albumband, weil ja heute gerne, wir hauen einen Song raus und dann gucken wir, was weiter passiert.
Das ist auch geil, würde ich auch gerne mal machen, voll spannend.
Einfach mal einen raushauen.
Ja, Mann, das ist doch voll geil. Man hat so wenig Spontanität, weißt du, ganz ehrlich, unser Album ist fertig ein halbes Jahr, bevor es rauskommt.
Ja, gut,
dann kommt das raus, ne, und dann ist das so, ist das gar nicht mehr so aufregend, da mal richtig nah wieder dran zu bleiben und die Rückmeldung zu bekommen, wenn man gerade emotional so richtig an dem Songwriting noch dran ist, fände ich mal voll spannend.
Ja gut, dann Back to the 60s, also die Beatles haben sehr viele Singles rausgebracht, die nie auf Alben waren, also von daher, das war früher gang und gäbe.
Ja, das, genau. Ja,
aber ist ja heutzutage auch möglich in Spotify und so, da kannst du einfach einen raushauen.
Ja, ich meine, das, ob alle Labels zu sehen, weiß ich nicht, aber ja.
Ja, guck mal, sind wir gespannt, was von der Europa-Tour, die auch durch Deutschland führt, dann rauskommt.
Unfug.
Schauen wir mal. Komm.
Jetzt hatten wir was dazwischen, ne?
Ne, doch, den können wir jetzt noch raushauen, oder?
Hast du deinen besten Witz parat?
Also ich habe einen Lieblingswitz. Ich weiß nicht, ob den alle witzig finden, aber ich kann ganz herzhaft drüber lachen, sogar häufiger. Ich kann mir den manchmal im Geiste auch selber erzählen. Das ist auch sehr visuell irgendwie. Also, Ein Wachtmeister ist auf Polizeistreife und da fährt ein roter Polo an ihm vorbei und er sagt sich, Mensch, den kontrolliere ich jetzt einfach mal. Also Keller raus, ne, allgemeine Verkehrskontrolle, er geht ans Fenster, sitzt da ein Mann drin. Ja, Papiere bitte, ne, und dann steigen sie doch auch schon mal aus und machen mal den Kofferraum auf. Der Mann zeigt die Papiere, geht um den Wagen rum, macht den Kofferraum auf, sitzen da 10 Pinguine und gucken den Wachtmeister an. Da sagt der Wachtmeister, sagen Sie mal, was machen Sie denn hier mit den Pinguinen? Ja, das sind meine Pinguine. Wir fahren spazieren. Na, sagen Sie mal, dann geht doch aber so nicht. Sie können doch nicht mit den Pinguinen hier rumfahren irgendwie. Bringen Sie die mal in den Zoo. Ja, alles klar, mache ich. So, vergeht keine Woche, der rote Polo wieder auf der Fahrt. Der Wachtmeister denkt sich so, Mensch, den Pappenheimer kenne ich doch aber, ne? Den halte ich nochmal an. Ja, steigen Sie mal aus und bevor wir hier noch irgendwas anderes machen, gehen Sie mal an Ihren Kofferraum, machen den mal auf. Sitzen da die 10 kleinen Pinguine und haben alle eine Badekappe auf dem Kopf. Und dann sagt der Wachtmeister, sagen Sie mal, was soll das denn jetzt hier? Das war ein schlechter Scherz. Ich hab doch gesagt, sollen die in den Zoo fahren? Ja, da waren wir auch. Und heute gehen wir schwimmen.
Hat den Magel.
Ist süß, ja.
Ja, der ist schön.
Aber ich glaube, der ist auch vor allen Dingen so gut, weil Pinguine mit Badekappe echt niedlich sind.
Generell Pinguine sind schon einfach ultra niedlich.
Ja, Pinguine sind super. Ja. Wirklich. Ich mag
doch
Pinguine. Ja,
nee, wenn die gehen,
wirkt immer so sarkastisch, wenn ich sage, ich finde Pinguine super. Das war eines der Highlights meines Urlaubs letztes Jahr in Südafrika, die Pinguine halt.
So. Oh, da sind sie. Wirklich besonders schön.
Ja, absolut.
Und da sind sie auch so groß. Das ist
auch das Lieblingstier meiner Frau, Pinguine.
Ja? Ja. Nee, meins ist Erdmännchen. Auch Südafrika.
Meins seit neuestem der Seeelefant.
Was kriegt man eigentlich raus, wenn man Erdmännchen mit Pinguinen kreuzt?
Oh, das wäre ultra
Pinguin-Männchen
niedlich.
Oder Erdguine, ich habe keine Ahnung.
Erdguine.
Weiß nicht.
Finde ich richtig gut. Oh. Ja.
Und da sind wir wieder, um übrigens wieder ne, auf das Thema von vorhin zurückzukommen.
Ja.
Erdmännchen, Weibchen, Junges. Denk über das Wort mal nach. Ich würde sagen, wir...
Erdweibchen.
Ja. So.
Wow.
Ne?
Knoten
Britta Görz, vielen Dank für deinen Besuch im Pitcher-Podcast. Ja. Unmittelbar bevor du in Pitcher die Talkshow auftrittst, die ja nicht gestreamt wird, sondern nur im Pitcher live zu sehen. Das solltet ihr euch notieren.
Außer bei Britta, da werden wir gleich was sehen können.
Richtig, genau, da sind wir auch mal im Bild zu sehen. Ist auch mal schön.
Ja, nein, auch hier Media immer Talkshow. Content, wenn geht. Ne?
Genau, ja. Viel Spaß auf der Europa-Tour durch Deutschland und
Dankeschön.
Europa.
Dankeschön, kommt doch mal vorbei.
Ja, du hast jetzt gesagt Berlin, irgendwelche Gigs hier in der Nähe.
Köln.
Wann?
Ja. Erster oder 2. November.
Ja, ich hatte es auch tatsächlich schon in auf meiner irgendwo in meiner Liste drin gehabt, weil es irgendwie aufgeploppt ist oder irgendeine Magazinanzeige, weil ich die Kombination auch super fand.
Wo
ja?
In Köln, weißt du das?
Ich guck da immer nach. Sprich weiter
Live
in der
Musical.
Zeit.
Live
Musical. Oh, wie schön, da war ich lange nicht.
Ich war da auch Ewigkeiten nicht. Ich habe da einmal gespielt, glaube ich.
Ich liebe die Live Musical.
Aber also es ist ausverkauft, aber ich akkreditiere euch irgendwie oder so. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Tobi.
Ja.
Aber genau. Tobi, Claudia, ganz vielen lieben Dank auch, dass ich hier sein durfte.
3. November.
3. November, genau. Du hast das daraus.
Genau, 3. November in der Live Music Hall in Köln und am 6. November in Eindhoven. Also von daher ist auch nicht so weit.
Ja, kommt doch nach Eindhoven ins Effenau. Da können wir schon die Treppen rauf und runter laufen. Eindhoven, denke ich, immer an Muskelkater.
Ich muss das planen.
Ja, aber wir bleiben da in Kontakt.
Ja,
Bock habe ich auf jeden Fall.
Ja, das würde ich mir auch gerne machen.
Aber nur, wenn es wieder Wassereis gibt.
Okay, ich hole für
wir
euch
Wir bringen Bussi-Bär mit.
Aber das klar, große.
Super.
Wenn es geschneit hat, können wir eine Schneeballschlacht machen.
Wow.
Auch eine gute Idee.
Mit Eis.
Wunderbar.
Ah, toll. Britta, vielen Dank. Das war richtig toll.
Und wir werfen das gleich mal hier, weil hinten rennt der Basti von Kalechon rum, den werfen wir direkt für den nächsten Podcast. Komm.
Okay, das machen wir.
Tschüss.
Tschüss. Danke.
Tschüss. Tschüss.